Ich möchte uns den letzten Vers mal so vorlesen, wie er in der Bibel steht, in dem Gleichnis. Da sagt der Weinbergbesitzer, also da ging es um einen Weinberg: Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen. Und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Als ich diese Worte gelesen habe, musste ich an eine andere Geschichte aus der Bibel denken, die wir am Donnerstag mit den Konfirmanden behandelt haben. Erinnert ihr euch noch, um welchen Mann ging es da? Mal reinrufen. Jona. Ja, genau, um Jona ging es da. Ich denke, Sie alle kennen diese Geschichte auch. Jona bekommt einen Auftrag, er soll die Menschen von Ninive, die ja nur schlimme Sachen machen, sehr unmoralisch leben und keine Regeln kennen, die soll er zur Buße rufen. Aber er will das nicht machen, er flieht, Gott sieht ihn, holt ihn zurück. Jona geht letztendlich nach Ninive, er predigt den Leuten, sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird Gott diese Stadt untergehen lassen. Dummerweise, in Anführungsstrichen, bereuen die Menschen tatsächlich ihre Schuld und die Stadt wird verschont. Und das ärgert den Jona so richtig. Und dann will er sich ausruhen vor den Mauern der Stadt, findet auch einen schönen Rizinusstrauch, der ihm Schatten spendet. Aber in einem Tag ist der Strauch eingegangen und gibt ihm nun keinen Schatten mehr und das macht ihn erst recht wütend. Und dann sagt Gott so was Ähnliches. Sag mal, du ärgerst dich jetzt über diesen Rizinusbaum, der eingegangen ist, obwohl du ihn nicht gepflanzt hast, du hast ihn nicht gegossen, du hast nichts für diesen Baum getan, aber du ärgerst dich darüber, dass ich ihn nicht verschont habe. Und mich, den Schöpfer aller Menschen, sollte es nicht leid tun, mir sollte es nicht wehtun, wenn eine ganze Stadt mit all ihren Tieren, mit all ihren Menschen, 120.000 Menschen werden in der Bibel erwähnt, als Einwohner dieser Stadt Ninive, mich sollte es nicht kümmern, wenn diese Stadt, wenn diese Menschen ins Verderben rennen. Ich soll diese Stadt nicht verschonen dürfen. Bist du ärgerlich, weil ich barmherzig bin? Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was Sie denken, wenn Sie das jetzt so hören. Ich glaube, wir sind manchmal alle ein bisschen wie Jona, ein bisschen wie die, die zuerst angestellt wurden und am Ende das Gefühl haben, nicht gerecht beurteilt worden zu sein. Sind wir nicht auch irgendwie geimpft mit diesem Leistungsprinzip-Denken, wo Versagen und Sünde bestraft werden muss? Und gutes Benehmen sowie gute Leistung belohnt werden soll. Tendieren wir nicht auch hin und wieder dazu, selbst die Rolle Gottes einzunehmen und meinen genau zu wissen, was richtig und was falsch ist und wie die Menschen in ihrem Verhalten zu beurteilen sind? Ich glaube, es ist wirklich ein wiederkehrendes Muster, nicht nur in der Bibel, sondern in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Immer wieder tendieren wir zu einer Art Gerechtigkeit, vielleicht auch religiöser Gerechtigkeit, die die Menschen nach ihrem Versagen oder eben nach ihrer Leistung beurteilt und nicht nach ihren Bedürfnissen. Immer wieder geraten wir in Gefahr, unsere eigene Gerechtigkeit erfüllt sehen zu wollen, anstatt uns auf die Gerechtigkeit Gottes einzulassen. Ich möchte dazu einmal diesen Predigttext in den Zusammenhang unseres Kirchenjahres stellen, denn die Leute, die die Predigttexte für die Sonntage ausgesucht haben, die haben sich da schon auch Gedanken gemacht. Der letzte Sonntag war der letzte Sonntag nach Epiphanias, nach dem Erscheinungsfest des Herrn. Und mit diesem letzten Sonntag haben wir eigentlich auch so die Weihnachtszeit abgeschlossen. Angefangen bei der Geburt Jesu, wo wir Jesus als Licht der Welt gefeiert haben, über den 12-jährigen Jesus, der seine Identität herausfindet, bis eben zum letzten Sonntag, wo es um dieses Spitzentreffen zwischen Jesus, Mose und Elia ging, wo sozusagen eine Zeitenwende in der Weltgeschichte eingeläutet wurde. Und heute ist der dritte Sonntag vor der Passionszeit, das heißt, jetzt wenden wir unseren Blick oder richten wir unseren Blick schon auf die Passionszeit hin, auf Ostern. Und dieses Gleichnis von heute, es ist übrigens ein Gleichnis über das Himmelreich, bezieht sich auch auf diesen Zeitenwechsel, der schon am letzten Sonntag angesprochen wurde. Mit den Ersten in diesem Gleichnis, mit den zuerst Angestellten, hat Jesus damals die Juden gemeint. Und die Letzten, das sind die Heiden, die dann durch Jesu Opfer am Kreuz mit hineingenommen werden in den neuen Bund, bei dem eben Barmherzigkeit gilt und nicht mehr das Gesetz. Der Weinbergbesitzer im Gleichnis ist Gott selbst. Und diesen Zusammenhang zwischen den Juden, die zuerst auserwählt wurden, erster Bund, alter Bund, und den Heiden, die in den neuen Bund hineingenommen werden, diesen Zusammenhang, den möchte der Evangelist Matthäus ja deutlich machen. Das ist überhaupt ein Anliegen von Matthäus, der selbst wahrscheinlich ein Judenchrist war. Das heißt, ein Jude, der sich später dann aber zu Jesus Christus als den Erlöser und Messias bekannt hat. Und weil er nun selbst ein Judenchrist ist, möchte er auch allen anderen Juden erklären, diesen Zusammenhang zwischen Altem und Neuen Testament beziehungsweise zwischen Altem und Neuen Bund. Wer das Matthäus-Evangelium liest, der wird feststellen, dass Matthäus besonders häufig, im Gegensatz zu den anderen drei Evangelisten, immer wieder Bibelstellen aus dem Alten Testament anbringt, als Untermauerung dafür, dass sich in Jesus die Verheißungen des Alten Testaments erfüllen, dass in Jesus der Heilsplan Gottes erfüllt wird. Der letzte Satz im Gleichnis, oder in Jesus erzählt ja das Gleichnis und er sagt dann am Abschluss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Mit den Ersten, ich hatte es erwähnt, sind die Juden gemeint, noch viel früher wurden sie Israeliten genannt, die von Gott auserwählt waren, seine Bündnispartner zu sein. Und dieser Bund wird im Alten Testament immer wieder erneuert. Er beginnt letzten Endes bei Adam und Eva, geht weiter über Noah und dann mit der Bund mit Abraham, wo das Zeichen des Bundes die Beschneidung ist, die auch heute ja noch bei den Juden gilt als Bündniszeichen. Bis hin zu Mose, wo Gott einen neuen Bund schließt mit dem Volk Israel am Berg Sinai und ihnen die 10 Gebote gibt. Also dieses Volk ist das auserwählte Volk Gottes. Und das ist Gottes souveräne Entscheidung. Da kann ihm niemand reinreden, da kann niemand sagen, hey, warum denn die, warum nicht wir? Die Israeliten sind von Gott auserwählt worden, von Anbeginn der Zeit in den Genuss der Gnade und Barmherzigkeit und Vollmacht Gottes kommen zu dürfen. Und natürlich sind sie zufrieden und glücklich. Sie kennen ihren Gott. Es gibt zwar immer wieder Krisen, aber sie kehren auch immer wieder zu Gott zurück und wissen es zu schätzen, dass Gott auf ihrer Seite kämpft. Sie haben Glück gehabt. Genauso wie die Arbeiter, die als Erste angestellt wurden. Die waren auch glücklich. Die haben gedacht, boah, das passiert nicht oft, dass wir wirklich direkt früh morgens 6 Uhr eingestellt werden. Sie haben sich ja wertgeschätzt gefühlt, geachtet gefühlt. Und sie haben nicht danach gefragt, was mit den anderen ist, die dort noch sitzen und auch Arbeit brauchen. Und auch die Israeliten fragen nicht danach, warum andere keine so enge Beziehung zu Gott haben dürfen wie sie selbst. Sie denken nur an sich und sie sind zufrieden. Sie ruhen sich aus auf dieser Erwählung, obwohl sie selbst nichts dafür getan haben. Trotzdem führen sie hinterher bei der Bezahlung bzw. Belohnung, führen sie sich so auf, als hätten sie sich die Erwählung verdient. Also als hätten sie doch etwas dafür getan, dass Gott sie auserwählt hat. Und da verwechseln sie auf einmal die Rollen. Da werden sie nämlich selbst zum Arbeitgeber, selbst zu Gott. Und zu Recht sagt der Arbeitgeber in dem Gleichnis, ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Geld, mit meinem Eigentum mache? Geht es uns nicht auch manchmal so, wenn wir Christen sind, dass wir das Gefühl haben, wir hätten doch ein bisschen was dazu beigetragen, dass Gott uns auserwählt hat? Und wollen dann gerne auch mitbestimmen, wie belohnt wird oder eben auch bestraft? Und trotzdem, irgendwie verstehen wir auch, wie die zuerst Angestellten sich fühlen, wenn am Ende des Tages alle Arbeiter gleich viel ausgezahlt bekommen. Ich kann sie gut verstehen. Denn wir sagen doch, wer arbeitet, wird bezahlt und zwar nach Leistung. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist menschliche, irdische Gerechtigkeit. Jesus aber sagt zu seinen Jüngern später einmal, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Mit anderen Worten, ihr könnt eure Art von Gerechtigkeit leben, aber sie hat nichts mit dem Himmel, mit dem ewigen Leben zu tun, das Gott den Menschen schenken möchte. Es gibt in Wahrheit nur eine Gerechtigkeit, die besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das ist die Gerechtigkeit durch Jesu Blut. Und wer an diese Gerechtigkeit glaubt, die uns durch das Blut Jesu geschenkt wird, ohne eigenes Zutun, der erlebt den Himmel auf Erden. Gewissermaßen kämpfen hier zwei Vorstellungen von Gerechtigkeit miteinander. Hier kämpft der alte Bund mit dem neuen. Und das ist uns manchmal gar nicht mehr so bewusst, dieser Zwiespalt, in dem damals die ersten Christen gelebt haben, im Umgang mit den Juden. Hier gilt jetzt nicht mehr, wer zuerst kommt, mal zuerst oder Aug um Auge, Zahn um Zahn. Hier gilt nicht mehr äußerliche Gerechtigkeit, die auf Zahlen und Fakten schaut, sondern hier gewinnt das große Herz Gottes, das erfüllt ist mit Liebe und Barmherzigkeit. Aber damit diese Liebe und Barmherzigkeit für uns überhaupt verständlich wird, begreifbar, nachvollziehbar ist, musste es diesen alten Bund geben, musste es diese Gerechtigkeit durch Gesetze geben und Opfer, damit überhaupt die Größe und Herrlichkeit Gottes dargestellt werden konnte, der nun auf die Opfer und das Gesetz verzichtet. Stellt euch doch mal vor, alle wären erst gegen 17 Uhr eingestellt worden und alle hätten dann diese 85 Euro bekommen pro Stunde. Niemand hätte die Barmherzigkeit in der Handlung des Arbeitgebers verstanden. Man hätte vielleicht sogar gedacht, der ist nicht ganz bei Trost, so viel Geld allen zu zahlen, obwohl sie doch nur eine Stunde gearbeitet haben. Dieses Gleichnis soll zeigen, wie groß und mächtig wirklich der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist. Und im Angesicht dieser Tatsache begreifen wir, was das wirklich für ein Spitzentreffen war, von dem wir in der letzten Woche gehört haben, zwischen Mose, Elia und Jesus. Mose, der als Mensch nicht das verheißene Land betreten durfte und der es nun als verklärter Mensch hunderte von Jahren nach seinem Tod auf einmal erleben darf. Denn auf dem Berg der Verklärung steht er, im verheißenen Land, nicht nur im geografischen, sondern auch im geistlichen, im übertragenen Sinne. Denn in der Gegenwart Jesu beginnt dieses Land der Verheißung. Wir haben es vorhin gehört, der Ort der Ruhe und des Friedens, das Land der Barmherzigkeit und der Liebe, das Land der Vergebung und der Versöhnung. Im Alten Testament ist es oft umschrieben mit dem Land, wo Milch und Honig fließen. Es ist das Land, wo Heilung wie ein Strom fließt, wo jeder schöpfen kann und das bekommt, was er braucht. Es ist das Land, wo du bekommst, was du brauchst und nicht bekommst, was du verdienst. Und in dem, was wir Menschen brauchen, sind wir alle gleich. Egal, wo wir leben auf der Welt, egal, in welcher sozialen Schicht wir leben, ob wir intelligent sind oder nicht, ob wir zu den Gewinnern oder Verlierern gehören. Auch egal, woran wir glauben, im ersten Augenblick, egal, ob wir Männer oder Frauen, Jugendliche oder Kinder sind, ob wir auf der rechten Bahn uns bewegen oder auf der schiefen Bahn, die Bedürfnisse der Menschen, die sind überall auf der Welt gleich. Das mag nicht allen Menschen so bewusst sein, aber ich glaube, dass es so ist. Das ist meine Erfahrung. Und Jesus ist eben jemand, Gott ist jemand, der unsere Bedürfnisse sieht. Dieses Gleichnis zeigt uns auch, es geht nicht darum, was wir verdienen, sondern darum, was wir brauchen. Bei Gott bekommen auch Geschiedene eine zweite Chance. Gott sieht doch das Bedürfnis und er sieht die Trauer und den Schmerz, wenn eine Ehe zerbricht. Selbst David, der bewusst und aktiv die Ehe gebrochen hat, bekommt eine zweite Chance von Gott. Wie oft verurteilen wir andere, die geschieden sind und denken, na, warum konnte deren Ehe nicht gelingen? Gott sieht, was wir brauchen und er freut sich über jeden, der kommt. Ganz egal, was wir mitbringen an Schuld oder auch an Trauer und Schmerz. Die Gründe für eine Trennung sind vielfältig. Da muss gar nicht immer bewusst Schuld passiert sein. Manche Ehen werden schon unter falschen Voraussetzungen geschlossen. Wer sind wir, dass wir genau wüssten, wie diese Sache zu beurteilen ist? Wir können nicht ins Herz schauen. Jesus sieht auch das Bedürfnis der blutflüssigen Frau, die ihn berührt mitten in der drängenden Menschenmenge, obwohl sie es nicht darf, laut jüdischem Verständnis. Sie gilt als unreine Frau, die sich gar nicht mitten in dieser Menschenmenge aufhalten darf. Aber Jesus sieht ihr Bedürfnis und die Kraft, die sie braucht, um heil zu werden, geht von ihm aus. Da gilt nicht mehr rein oder unrein. Oder wie oft beurteilen wir einander nach unserem biblischen Wissen oder auch Nichtwissen? Jesus sieht das Bedürfnis, was dahinter steckt. Und es macht ihm überhaupt nichts aus, als ein Schriftgelehrter mitten in der Nacht zu ihm kommt und ihm sein theologisches Unwissen bekennt und ihn fragt, so wie Kinder fragen würden. Und er antwortet ihm bereitwillig, er nimmt sich Zeit, er sieht das Bedürfnis dieses Schriftgelehrten. Jesus war ganz oft im Konflikt mit diesem Gesetz, worauf die Pharisäer und Schriftgelehrten geschaut haben, aber er hat immer nach dem Bedürfnis der Menschen geschaut, nach dem Bedürfnis der Zöllner, der Sünder, die zumindest von anderen als Sünder beurteilt und verurteilt wurden. Er hat am Sabbat geheilt. Warum? Weil er die Not gesehen hat, das, was die Menschen brauchten. Wir alle kennen den Satz, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und der Satz mag richtig sein, aber wie wenige von uns können diesen Unterschied wirklich leben? Ich traue mir das nicht zu. Wenn jemand zwischen Sünde und Sünder unterscheiden kann, dann ist das Gott allein. Ich glaube, uns gelingt das sehr selten, wenn überhaupt. Und ich beobachte auch, es gibt immer so zwei Gruppen von Menschen. Die einen sind unbarmherzig mit sich selbst, machen sich selbst schlecht, aber Gnade und Barmherzigkeit für alle anderen haben sie im Überfluss. Den anderen vergibt Gott natürlich. Die anderen können sie lieben, sie helfen ihnen, sie sind immer für die anderen da. Aber wenn es darum geht, die Gnade für sich selbst anzunehmen, dann wird's schwierig. Dann sind die selbstanklagenden Gedanken lauter als die Stimme, die sagt, ich vergebe dir, ich liebe dich. Und dann gibt's Menschen, bei denen ist es genau umgekehrt. Die sind sehr großzügig im Umgang mit sich selbst. Da geschehen so manche Dinge, die vielleicht gar nicht in Ordnung sind in den Augen Gottes. Aber natürlich hat Gott alles vergeben und alles ist zugedeckt. Aber wenn diese Menschen auf andere schauen, sehen sie sofort, was dort nicht stimmt bei den anderen. Sie sind barmherzig mit sich selbst, aber unbarmherzig mit anderen. Es geht nicht darum, dass wir uns Freiheit herausnehmen und alles tun und leben, wie wir es wollen. Freiheit kann der Deckmantel fürs Böse werden, aber Barmherzigkeit nicht. Es ist eigenartig, dass, obwohl wir in diesem Gleichnis ja zu den Letzten gehören, also zu den Völkern, die durch die Gnade Jesu Christi in diesen Bund mit aufgenommen werden, fangen wir an, genauso hart im Umgang zu werden mit anderen wie die Ersten. Wir sagen zu Gott oder zu Jesus, wir haben doch unser ganzes Leben für dich geopfert. Wir haben uns doch für dich entschieden und wir verzichten auf dieses und jenes. Wir halten uns doch an die Gebote. Und Gott sagt, fang nicht an, den alten Bund wieder aufzurichten, wo ich doch den Vorhang zerrissen habe zum Allerheiligsten. Lernt zu begreifen, wie teuer das Blut ist, das auf Golgatha floss. Lernt zu begreifen, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ja, im alten Bund gab es eine Menge verschiedener Opfer, die Menschen mit Gott versöhnen sollten. Dankopfer, Brandopfer, Schuldopfer bzw. Sündopfer, Speiseopfer. Aber letzten Endes gab es das nur, damit wir, die Letzten, begreifen, wie wertvoll und allumfassend das Blut Jesu Christi ist. Es vereint alle notwendigen Opferrituale in sich. Es ersetzt jeden Ritus, jede Opfergabe, um Gott mit den Menschen zu versöhnen. Auch im Alten Testament lesen wir immer wieder, dass es Gott eigentlich nicht um die Einhaltung äußerlicher Riten ging, sondern darum, dass er Freude hat an Liebe und Barmherzigkeit. Es ging ihm immer um die Einstellung des Herzens und nicht um den Ritus an sich. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer, lässt er durch seinen Propheten Hosea sagen. Aber manche Christen sagen, ich habe es erst letztens wieder gehört, aber wenn wir es doch besser wissen, müssen wir doch den anderen das sagen. Wir müssen doch den Sünder auf seine Sünde hinweisen. Ja, das stimmt, aber wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen drei Finger auf dich selbst zurück. Das ist wie mit dem wohlbekannten Splitter im Auge des anderen und den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Ja, du kannst Menschen auf ihre Sünde hinweisen, aber tu das nicht, indem du die Sünde direkt ansprichst, sondern indem du mit diesen Menschen Gemeinschaft hast. Rede mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, trink und iss mit ihr, verbringe Zeit mit diesen Menschen. Und ich würde fast meine Hand ins Feuer legen, wenn du diesen Menschen erstmal kennengelernt hast, werden sich einige Dinge in deinem Urteil ändern. Wir sollen Sünder lieben, indem wir nicht ihre Leistung und ihr Verhalten beurteilen, sondern indem wir ihnen Liebe und Barmherzigkeit schenken. Wenn wir beginnen, ihr Vergehen in die Waagschale zu werfen, dann muss uns immer bewusst sein, dass das Blut Jesu Christi die Schuld aufwiegt und ausgleicht. Das gilt für die Schuld eines jeden Menschen, auch für unsere eigene. Wir müssen uns nicht aufspielen, als wären wir selbst Gott. Als wäre das Heil des Kreuzes unser Eigentum, das wir dann sehr gnädig und barmherzig verteilen. Das Heil gehört allein Jesus und er verteilt es souverän und unabhängig an alle, die es wollen und die es annehmen. In der Bibel steht auch, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und ich finde, die Sache trifft es ganz gut, denn wenn es regnet, dann trifft es jeden. Gott sitzt nicht da mit der Gießkanne und schaut, wer gerecht ist und wem er seinen Segen gibt. Wir dürfen gerne das Urteil dem überlassen, der es fällen kann, Jesus. Und wir dürfen gerne auch das Heil dem überlassen, der es auf Golgatha errungen hat, Jesus. Und zum Abschluss möchte ich uns noch Verse aus dem Brief des Paulus an die Epheser vorlesen, die noch einmal sehr deutlich zeigen, was Jesus für uns getan hat, dass wir nun auch zu diesem Bund Gottes mit den Menschen dazugehören dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, ein großes Privileg, das uns dankbar und demütig machen darf und barmherzig im Umgang mit uns selbst und mit jedem anderen Menschen. Paulus hat geschrieben, vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen endgültig außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er Frieden zwischen uns gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Für alle Menschen, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde Christi können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Amen.